Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge des Podcasts Der Finanzvisier rockt. Ja, heute wieder mit dabei der Daniel Kort, der Finanzrocker aus Lübeck, und meine Wenigkeit, der Finanzvisier aus Hamburg. Ja, heute, mein lieber Daniel, kommst du ganz steil aus dem Gebüsch. Wir haben ein politisch und emotional extrem brisantes Thema heute am Start, was meine Steuerberaterin mal zusammengefasst hat mit den Worten: Redest du noch mit deinen Geschwistern oder hast du schon
geerbt?
Geerbt.
Genau. Moin, Albert. Das ist das Thema. Es ist eins der letzten großen Tabus in Deutschland, wie ich auch festgestellt habe bei der Recherche für den Podcast. Und es ist auch ein sehr heikles Thema. Und was man noch besonders hervorheben muss, es ist auch ein sehr aktuelles Thema, weil von 2013 bis 2020 voraussichtlich ein Drittel des deutschen Privatvermögens auf die nächste Generation vererbt wird. Und das bedeutet natürlich, dass da ja eine hohe Vererbbarkeit des Vermögens stattfindet in den kommenden Jahren.
Genau, ja. Wir brauchen jetzt noch unseren Vorstellungsspruch, mein Lieber. Was haben wir denn da heute am Start?
Ja, ich habe Thomas Piketty rausgesucht. Das ist ein französischer Star-Ökonom. Der hat im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, Europa redet darüber, dass wir unseren Kindern so viele Schulden hinterlassen. Aber die Wahrheit ist, dass wir ihnen mehr Vermögen hinterlassen als jede Generation zuvor. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, ja. Worum es heute gehen soll. Ne?
Genau, ich meine, kein Krieg seit 45, da kann man Vermögen anhäufen. Wirtschaftswunder, all das, klar, auf jeden Fall. Gut, ja, bevor wir jetzt erben, nicht erben, denke ich, bedanken wir uns erstmal, oder? Soll ich anfangen? Willst du anfangen?
Du darfst gerne anfangen.
Gut, also Alessandro schreibt, sehr guter Podcast über Finanzen für den privaten Investor. Das sind unsere iTunes-Kommentare nur für die, die zum ersten Mal zuhören. Er schreibt weiter, man merkt, dass sie aus Erfahrung sprechen, Lehrgeld. Junge Leute sollten diesen Podcast unbedingt abonnieren und fleißig zuhören. Gruß, Alessandro. Danke, Alessandro, für die Bewertung. Dann habe ich hier noch Mbina. Sie oder er schreibt kurzweilig und lehrreich. Vielen Dank für diesen kurzweiligen und lehrreichen Podcast. Ja, auch von uns beiden vielen Dank. Jetzt du, Daniel.
Genau, ich habe Dave 993887. Er schreibt hervorragend, besser kann man seine Zeit nicht investieren. Und die zweite Bewertung kommt von Airway80.de. Er oder sie schreibt, hochinteressanter und unterhaltsamer Finanzpodcast für jedermann. Durch ihre individuellen Finanzblogs bekannt, beleuchten Albert und Daniel als sympathisches Duo in diesem Podcast Finanzthemen aus der jeweils eigenen Perspektive. Oftmals Good Cop, Bad Cop-like. Dadurch bekommt der Zuhörer eine vergleichbar objektive Sicht darauf. Klasse Kombination, weiter so. Ja, vielen Dank für die beiden Bewertungen, auch von meiner Seite. Und dann können wir eigentlich ins Thema einsteigen, oder?
Ja, los. Also, Erbe ist ja, wie soll ich sagen, erstmal auch mit Trauer verbunden, ne?
Ja, es ist natürlich ein unschönes Erlebnis vorangestellt an das Erbe, nämlich der Tod eines geliebten Menschen. Manchmal sind die Menschen dann auch nicht so geliebt, sondern nur das Geld. Und nach dem Tod geht es halt darum, dass man das Geldvermögen, die Immobilien, alles was dazugehört, aber auch die Schulden, vererbt. Und Erbe oder Nachlassempfänger ist diejenige Person, die im Falle des Versterbens einer anderen Person deren Vermögen erbt, sozusagen. Und eine besondere Form der Erbeinsetzung ist dann die sogenannte Nacherbschaft. Und das ist eine Besonderheit im deutschen Erbrecht.
Habe ich noch nie gehört. Was ist das?
Ich auch nicht. Also Nacherbe ist im deutschen Erbrecht, wer in der Weise zum Erben eingesetzt wird, dass er erst Erbe wird, nachdem zunächst ein anderer Erbe geworden ist. Okay. Und dieser dann nicht zur Verfügung steht, weil er selber gestorben ist zum Beispiel. Und das ist dann eine Besonderheit. Und ansonsten ist es so, dass der Erbe nach der geltenden gesetzlichen Definition in der BRD dem im Erbfall des Vermögens des Erblassers als Ganzes entweder alleine oder zusammen mit anderen zufällt. Das ist eine sogenannte Erbengemeinschaft.
Ja. Okay, gibt es da irgendwie noch Rangfolgen oder so?
Ja, es gibt Rangfolgen. Also das ist in erster Linie der Ehepartner, die Ehepartnerin.
Darf ich da mal kurz einhaken? Also wir reden hier von Ehepartner, also genau. Großes Ehe, kleines Partner. Also bloß wenn ich mit einer Frau zusammenlebe, bedeutet und jahrelang, jahrzehntelang glücklich bin und sie liebe und alles wunderbar ist und wir auch zusammen uns was aufgebaut haben, wenn ich tot bin, dann kriegt die nichts.
Ja, wobei bei einer eingetragenen homosexuellen Partnerschaft ist es genauso. Also das gilt genauso wie bei einer normalen Ehe.
Ja gut, aber es gilt nicht für die sogenannte wilde Ehe.
Nein,
man muss
dafür
heiraten.
Gilt es nicht. Genau. Und dementsprechend hoch ist dann eben auch der Schenkungsfreibetrag. Da komme ich dann später nochmal drauf. Und ansonsten geht das Geld dann auch auf die Kinder. Und das sind dann die nächsten. Und dann wird es gesplittet. Das ist so die normale Rangfolge. Und durch das Testament kann man natürlich dann auch selber bestimmen, wie der Großteil dann eben vererbt, angelegt oder verschenkt werden soll.
Okay. Aber es könnte auch sein, dass die Eltern dann erben, oder? Ich meine, wenn ich kinderlos versterbe,
ja,
keine Frau habe.
Dann kann das auch sein, genau.
Ah, okay, das geht also auch wieder nach oben.
Das geht auch wieder nach oben, ja. Und Erbe wird man entweder dadurch, dass eine letztwillige Verfügung des Erblassers, also das ist das angesprochene Testament oder so ein Erbvertrag, oder eben durch die gesetzliche Erbfolge.
Okay.
Und wer Erbe ist, das stellt dann das Nachlassgericht im Rahmen der Testamentseröffnung fest. Und das Ergebnis dieser Feststellung ist dann der sogenannte Erbschein, mit dem der Erbe sich dann als neuer Eigentümer von Immobilien, von Bankkonten zum Beispiel, von Aktien dann ausweisen kann.
Okay, gut. Also letztendlich ist es so, jemand stirbt, der Arzt stellt den Totenschein aus, mit dem Totenschein marschiert man zum Nachlassgericht, das Nachlassgericht stellt wiederum den Erbschein aus und mit diesem Erbschein, ja, das ist sozusagen dann mein Berechtigungsnachweis, dass ich der rechtmäßige Erbe bin und dann verfügen darf über das Vermögen des Erblassers. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das hast du richtig verstanden. Und in Deutschland versterben jährlich ca. 60.000 Menschen ohne Testament und ohne bekannten Erben. Und amtliche Nachlasspfleger können dann in solchen Fällen keinen Erben finden. Dann werden spezialisierte Firmen beauftragt, die etwa ein Viertel bis ein Drittel des Erbes als Honorar erhalten und das dann weitergeben.
Okay, und wenn sich niemand finden lässt, dann fällt es an den Staat, nehme ich an.
Ja.
Okay. Ja, und jetzt, pass mal auf, das sind ja alles beeindruckende Geschichten, aber wie viel wird denn überhaupt vererbt? Ich meine, da auch mal ihr kleines Häuschen oder was? Ich meine, lohnt sich das vom Volumen überhaupt, dieses ganze Thema?
Ja, das lohnt sich. Und das Interessante ist, die Zahl, was im Jahr vererbt wird, die gibt es gar nicht so wirklich. Das habe ich jetzt auch aus meiner Medienempfehlung rausgenommen. Die hatte das nämlich recherchiert und hat da mögliche Zahlen dann zusammengerechnet. Und dann kam ein Wert raus, das sind ungefähr 250 Milliarden Euro vererbtes Vermögen pro Jahr.
Okay, aber das
ist schon mal eine krasse Zahl.
Ja, aber ich vermute, da sind nicht nur solche Leute drin wie du und ich, die vielleicht, was ich, 10.000, 20.000, 100.000 Euro vererben, je nachdem, was das Altersheim noch übergelassen hat, sondern ich vermute, das sind auch dann Firmen, die dann übergeben, ihr Nachfolger finden oder große Aktienpakete, oder?
Genau.
Ich meine, diese 250 Milliarden, das wäre schon heftig. Ich meine, wenn man das wirklich genau gleich verteilen würde, oder? Ich nehme an, da ist eine starke Ungleichverteilung dabei.
Eine sehr starke Ungleichverteilung, weil die sogenannten oberen 10.000, die haben natürlich auch die Mehrheit des gesamten Geldvermögens in Deutschland dann am Start. Und das ist dann natürlich der größte Anteil, der dann vererbt wird. Und da gehören Unternehmen zwangsläufig ja mit dazu, weil damit haben sie ihr Geld verdient.
Ja, gut, okay. Sagen wir mal so, wenn jetzt eine Firma vererbt wird oder diese großen Geschichten, da könnte ich vorstellen, dass das eigentlich jemanden ja gar nicht so unvorbereitet trifft, sondern das wird ja dann auch vorbereitet, das wird ja auch Erbschaftssteuer minimiert, da wächst man ja dann rein. Mir geht es eigentlich mehr so um den Klassiker, den sprichwörtlichen reichen Onkel aus Amerika oder auch letztendlich geht es ja hier immer um das Thema psychologisch gesehen, ich komme plötzlich und unverhofft zu Geld, sei es durch ein Erbe, sei es durch einen Lottogewinn, sei es, weil ich bei Herrn Jauch die 1 Million mir erfolgreich erfragt habe. Ja. Was ist denn das eigentlich, wie soll ich sagen, dieses Erben? Das scheint mir doch irgendwie, hast du dazu auch irgendwas recherchiert, so ein psychologisches Problem zu sein, wenn ich irgendwie hantiert habe, was das ist, also mit 3 Nullen, ja, so nach dem Motto Tausender und jetzt auf einmal muss ich 2 oder gar 3 Nullen mehr dranhängen, ist das nicht irgendwie, also wie soll ich sagen, braucht man denn nicht erstmal einen Schnaps?
Natürlich brauchst du einen Schnaps. Ich meine, ich hatte ja dieselbe Herausforderung 2007. Da habe ich einen mittleren fünfstelligen Betrag geerbt. Und da war ich grundsätzlich auch erstmal überfordert. Ich habe damals noch studiert. Das heißt, ich habe pro Monat so um die 500 € gehabt. Und auf einmal bekommst du so eine große Summe. Und da überlegst du dann auch, wie du damit umgehst. Und jetzt bin ich keiner, der das Geld auf Teufel komm raus in ein Auto steckt oder in sonst was, sondern ich habe mir dann schon überlegt, wie gehe ich da vor. Jetzt ist es aber bei anderen so, wie man immer wieder auch liest, wenn die im Lotto gewinnen, wenn sie viel erben, dass sie völlig überfordert mit dieser hohen Summe sind, vor allem wenn sie keine finanzielle Vorbildung haben, ne? Und das ist auch der Grund, warum Lottomillionäre ohne finanzielle Bildung ihr Geld dann sehr schnell verlieren, weil sie sich ein dickes Auto kaufen, sie verschenken viel Geld. Das darf man nämlich nicht vergessen, dass dann sehr viele Leute da noch ankamen und einen Teil davon abhaben möchten. Oder sie kaufen unkoordiniert ein Haus, ein Boot oder was auch immer und machen einen auf dicke Hosen und auf einmal ist das Geld weg. Ja. Und ohne starken Charakter führen diese Versuchungen dann eben dazu, dass man das Geld mit beiden Händen ausgibt und weg ist es und es kommt auch nicht wieder.
Ja klar, der legendäre Lottoloder, ne?
Genau. Und deswegen sollte man sich drei oder viermal überlegen, wie man jetzt wirklich, sagen wir mal, 100.000 € anlegt, wenn wir das jetzt mal als Summe
Du
nehmen.
hast ja recherchiert. Ich persönlich jetzt so rein aus dem Instinkt, aus dem Gefühl raus, ganz profan würde sagen, egal ob ich das Geld eben geerbt habe durch Lotto, durch was weiß ich, woher habe, ich würde es ja erstmal aufs Tagesgeldkonto legen. So nach dem Motto, ist es die Inflation halbwegs ausgeglichen, da liegt es erstmal gut. Und dann würde ich erstmal nachdenken. Was hast du denn raus recherchiert?
Ja, das ist eine gute Methode, aber letztendlich ist es ja so, wenn du erbst, dann hast du erstmal auch einige Pflichten und bis du das Geld tatsächlich auf deinem Tagesgeldkonto hast, muss da erstmal noch einiges runterfließen. Also man muss zum Beispiel die Beerdigung bezahlen als Erbe, man zahlt Erbschaftssteuer, da muss man sich selber drum kümmern, man bezahlt den Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter. Und danach musst du dann noch eventuelle Schulden abzahlen. So, und dann kommt irgendwann die Summe auf das Tagesgeldkonto, wobei, wenn du jetzt Aktien hast, musst du die auch noch verkaufen und oder Immobilien zum Beispiel. Entweder behältst du sie oder verkaufst sie. Und das heißt, bis es auf diesem Tagesgeldkonto landet, das dauert erstmal eine Zeit.
Gut, aber wir halten schon mal fest, es gibt keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Also man kann und sollte sozusagen sich erstmal zurücklehnen, erstmal in Ruhe trauern, in erstmal warten, bis sich der Staub gelegt hat, bis man einfach weiß, wo es hingehen soll. Und es schadet gar nichts, wenn, ja, lass mal die Aktien halt auch liegen. Ist ja kein Zwang zum Verkauf da, ne? Erstmal alles liegen lassen und erstmal mal gucken und sich eine Strategie letztendlich zusammenbauen. Also letztendlich geht es ja, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich darum, Geld ist Geld. Wo es herkommt, ist ja eigentlich egal, oder? Ob ich dir jetzt 100.000 € ansparst, ob du 100.000 erbst, ob du 100.000 € im Lotto gewinnst, die Kriterien bleiben doch, oder?
Die Kriterien bleiben, das ist schon richtig. Nur bei mir war eben der Fall, das Geld war in Aktien angelegt. So,
Okay, dann.
beziehungsweise nicht in Aktien, sondern in Aktienfonds. Und das war so Windenergiefondskram. Und die liefen alle super über die Jahre. Nur ich habe das Erbe nicht alleine gehabt, sondern habe mir das mit meinem Onkel geteilt, weil wir beide geerbt haben. So, und dann musst du natürlich überlegen, verkaufen wir jetzt gemeinschaftlich die Sachen oder nur der eine? So, und dann sitzt du beim Bankverkäufer. So, und was macht der? Der gibt dir Tipps.
Ja,
So.
logisch.
Ja, Herr Kort, machen Sie dies, machen Sie jenes, ich würde auf jeden Fall verkaufen und so weiter und so fort. Und das war ja bei mir der Anfang vom Ende. Also dadurch habe ich ja viel Geld verloren, weil ich einfach auch keine Ahnung hatte. Und ich stand dann genau da wie der Ochs vorm Berg und habe gedacht, ja super, wenn der mir empfiehlt, ich soll jetzt hier in diesen tollen Dachfonds investieren und der geht nach oben und der ist ganz toll, dann mache ich das doch. Und dieses Problem haben sehr, sehr viele Leute. Also da war ich ja nicht der Einzige.
Ja klar, natürlich, weil man dann eh überfordert ist durch die Summe Geld,
Ja.
durch den persönlichen Verlust vielleicht. Und dann, klar, kommt, dann ist man dankbar, ne, für einen Profi, der sagt, klar, komm, ich nehme dir das ab und einem dann Vorschläge macht, die man dann eben auch ja, nimmt. Und dann hast du also praktisch die ganzen Fonds, die waren, habt ihr dann verkauft an Onkel und du, oder wie, dass ihr sozusagen aus dieser Erbengemeinschaft rauskommt und jeder seins für sich hatte.
Genau, Ja, und ich hatte ja im Vorfeld schon meinen Neuseeland-Aufenthalt gebucht und hatte das dann auch dafür eingeplant. Das heißt, ich musste dann eine gewisse Summe gleich für meinen 6-monatigen Aufenthalt in Neuseeland nutzen. So, und den Rest habe ich dann, da hatte ich dann diese ganzen Kosten und hatte dann am Ende, ich glaube, das waren knapp 20.000 € und die sind dann in diesen Dachfonds eingeflossen. Und ja, und die waren halt im Zuge der Krise 2008, 2009 dann nur noch die Hälfte wert, die Anteile am Fonds.
Gut, also mit anderen Worten, es hilft dann doch nichts, schleunigst sich Finanzwissen drauf schaffen, wenn man es nicht schon hat. Ich denke, wenn man es ja schon hat, das Finanzwissen, dann muss man ja eigentlich nur noch die höhere Summe verdauen und das dann eben entsprechend ja seinen Kriterien anlegen.
Ja, also wenn ich heute noch mal so viel Geld erben würde, dann würde ich natürlich so vorgehen, wie du das jetzt gesagt hast, nämlich erst aufs Tagesgeld und dann die ganzen Sachen bezahlen und dann am Ende wüsste ich halt sofort, was ich damit mache. Aber vor 10 Jahren war das halt nicht so. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich, egal wie viel Geld man jetzt auch angespart hat oder im Lotto gewonnen hat oder vererbt bekommen hat, man muss einen konkreten Plan haben und darf das nicht irgendwo irgendwie strategielos irgendwo reintun.
Auf jeden Fall.
Und da haben wir ja, glaube ich, in unserer Folge mit unserem Beispielanleger auch gezeigt, wie man das dann ganz gut auch machen kann.
Ja, genau. Denn letztendlich, wie gesagt, wie heißt es hier? Olet non volet, Geld stinkt nicht. Also von daher, wo es herkommt, so traurig es auch sein mag, ist ja letztendlich dann egal. Es muss eben die Strategie da sein. Ja, hier, wie ist das eigentlich? Du hattest doch vorher schon die ganze Zeit von dieser Medienempfehlung gesprochen. Können wir dazu noch was hören?
Ja, sehr gern, weil das Buch ist eher zufällig in meine Hände gefallen. Ich war in der Buchhandlung, habe geguckt, was gibt's an neuen Sachen in der Wirtschaftsecke. Und da bin ich über das Buch gestolpert. Und da ich ja wusste, dass wir diese Erbfolge jetzt aufnehmen, habe ich mir das mal mitgenommen und habe es auch gelesen. Es nennt sich Wir erben von Julia Friedrichs. Julia Friedrichs ist eine freie Autorin und Journalistin. Ist mein Jahrgang, also Jahrgang 79, und hat auch schon einige andere Bücher zum Thema Eliten und anderen Sachen geschrieben. Und Wir erben ist Spiegel-Bestseller gewesen und hat sich sehr gut verkauft. Und man muss auch sagen, es wird sehr kontrovers diskutiert. Also wenn man sich jetzt auf Amazon die Bewertung anguckt, die gehen schon ziemlich auseinander. Grundsätzlich würde ich persönlich sagen, das ist eine Mischung aus ARD-Doku, GZSZ, Intrigen aus Game of Thrones und die Hilflosigkeit der Leute in Walking Dead. Ja, das beschreibt es ziemlich gut, weil es
Hat sie also
erzählt.
konkrete Leute, was hat sie eigentlich gemacht? Also sie hat konkrete Leute befragt oder wie? Oder hat sie das sich mehr von der theoretischen und wissenschaftlichen Seite angenähert?
Sowohl als auch. Also sie hat sich schon auf Basis von diversen Büchern, von Statistiken von der Bundesregierung, das hat sie alles ausgesucht, hat es geordnet und hat dann über mehrere Jahre lang versucht, Erben zu interviewen. Also den ganz normalen Erben, dann gab es Leute, die haben eine Schenkung gehabt, bevor sie dann tatsächlich, bevor die Eltern jetzt gestorben sind. Und wie sind sie damit umgegangen mit diesem Geld, mit dieser Schenkung? Und das sind völlig kontroverse Beispiele. Dann gab es die Unternehmenserben. Wie gehen die mit dem Erbe um? Und dann gibt es halt wirklich konkrete Fälle wie Mord für das Erbe. Und da hat sie auch Interviews geführt. Ich weiß nicht, kennst du den Fall Charlotte Böhringer?
Nee,
Hast du
nie
davon mal
gehört.
was
Erzähl mal.
gehört? Charlotte Böhringer war eine Unternehmerin, die hatte von ihrem Mann unter anderem eine Parkgarage geerbt und noch einige andere Sachen. Und die wurde von ihrem Neffen, der lebenslang jetzt verurteilt wurde, wohl umgebracht. Die Tathergänge und die Indizien, die sind nicht so ganz astrein. Das war ein ziemlich aufsehenserregender Prozess in München 2011. Und unter anderem Namen hat sie die Geschichte dann eben erzählt. Und sie hat die beiden Brüder, also den mordenden Neffen und den Bruder, der dann letztendlich alles geerbt hat, hat sie auch interviewt. Und man sieht halt eine komplette Bandbreite zum Thema Erben. Und was bewirkt das Geld mit den Menschen? Da gibt es die Leute, die wollen das gar nicht wahrhaben, dass sie so viel Geld haben und die leugnen das, sie geben es nicht aus, es bleibt einfach da auf dem Tagesgeldkonto und andere kaufen sich gleich eine Immobilie davon. Und andere bescheißen dann halt auch wieder. Und also ich fand es schon echt, interessant zu lesen, aber es macht natürlich dann auch Angst.
Okay, also mit anderen Worten, der klassische Spruch, den man übers Geld sagt, von wegen Geld ändert den Charakter nicht, Geld verstärkt den Charakter nur.
Ja, das passt auch sehr gut. Und diese Beispiele, die sie da gewählt hat, die sind schon, schon krass. Und grundsätzlich hat sie wirklich komplett unterschiedliche Leute da interviewt. Kennst du den Inhaber von Trigema?
Ja, natürlich, das ist doch der mit dem Affen.
Das ist der mit dem Affen, genau.
Hallo Fans.
Ja,
ja, was ist mit dem? Der ist, der, ja gut, ich meine, der muss ja sein Trigema auch an die, der ist ja auch schon ein bisschen älter, der gute Herr, weißt du, der Herr Grupp, ne, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, genau, der ist auch schon älter, der muss doch auch jetzt irgendwie langsam familiendynastisch das weitergeben.
Genau, und darum ging es halt eben auch und auch um die Kinder. Und die Kinder, die wollten nicht interviewt werden, aber den Wolfgang Grupp hat sie eben auch interviewt. Und da hat sie dann eben auch gefragt, wie stellt er sich das dann vor, wie geht er damit um, wie bereitet er die Kinder darauf vor? Und also alles komplett zum Thema Erbe kommt da in dem Buch dann eben vor.
Ja gut, klar, ne? Erste Generation baut's auf, die zweite hält's und die dritte versäuft's. Das ist ja auch
ja,
auf dieses,
Beispiele
weißt du.
Auch. Deswegen habe ich ja dieses Beispiel genommen, was es sehr plastisch zeigt, ne? Diese krude Mischung.
Ja. Okay, also mit anderen Worten, gut zu lesen, aber man lernt auch was dabei.
Genau.
Ja. Okay.
Und also hauptsächlich Fragestellung ist wirklich, was fängt die nächste Generation mit dem Erbe an und wie verändert sich dann auch die Generation, ne? Also wie verändert sich das Land dadurch, durch diese enorme Menge an Geld, die dann weitergereicht wird?
Ja gut, ich hatte mit irgendeinem Finanzblog letztendlich, das ist auch mal irgendwie, ich glaube hier, das war Menschenbiere-Sensation, wie hieß der noch, Menschenzahlen-Sensation hier von Christian Kirchner, Finanzblog. Ja. Der hat das auch mal gesagt, das schmutziges Geheimnis meiner Generation, das sind die um die 40-Jährigen, ja, das ist nämlich letztendlich, wofür oft das Erbe, das vorgezogene Erbe, ja, also sozusagen der Zuschuss, der Vorschuss von Mama und Papa verwendet wird, ist, sich nämlich hier in Hamburg in diesem verdammt teuren Ottensen als Redakteur dennoch eine Wohnung oder ein Haus leisten zu können, ja, oder eben in München in Nymphenburg oder ich weiß nicht, wo man in Düsseldorf dann eben wohnt, ne, dass letztendlich viel von dem Erbe letztendlich vorgezogen für die Kiddies in die Immos fließt. Weil du sagst, wie verändert sich das? Also das heißt, da können sich dann eben Leute, die eigentlich ein Gehalt haben, mit dem sie sich eben in einem angesagten hippen Viertel eben keine 130 Quadratmeter Altbauwohnung mit Parkett und 3,50 Meter hohen Decken und zwei Kindern leisten können, ja, können das dann auf einmal doch.
Und das ist eben auch das Spannende. Also das Thema Immobilien, das ist ja nach wie vor das Riesenthema in Deutschland. Und deswegen kommt es in diesem Buch dann eben auch sehr häufig vor. Ich würde einfach mal sagen, gehen wir mal zum Finanzbegriff der Woche. Da kann ich auch
was
noch mal
war das denn?
Bringen. Erbschaftssteuer ist es.
Okay.
Und erstmal vorab zum Thema Erbschaftssteuer. In Deutschland ist es so, dass bei einem Erwerb von Todeswegen eine Erbschaftssteuer und bei einer unentgeltlichen Zuwendung Unterlebenden eine Schenkungssteuer erhoben wird. Und Rechtsgrundlage dafür ist das Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuerrecht. Und die gibt es, diese Steuer, seit 1906 im Deutschen Reich und wurde dann auch noch überarbeitet. Fakt ist, in dem Buch von Julia Friedrichs gibt es ein Beispiel und dieses Beispiel hat es sehr plastisch gezeigt, wie ungerecht auch das Thema Erbschaftssteuer behandelt wird. Und das ist Beate. Beate hat ein großes Problem mit dem Schenkungserbe ihrer Eltern. Sie rührt es nämlich nicht an. Und sie bringt an dem Beispiel, also die Autorin bringt an dem Beispiel eine interessante Aussage, nämlich die Wissenschaftlerin Beate zahlt den Spitzensteuersatz von 42 Cent pro erarbeiteten Euro. Die Kapitalanlegerin Beate zahlt auf jeden Euro Zinsen, den ihr Vermögen ihr beschert, 25 Cent Steuern.
Okay, das ist diese praktisch nur die Kapitalertragssteuer plus der Soli noch, genau.
Genau. Und die Erbin Beate zahlt bisher nichts.
Okay.
So, und das zeigt natürlich sehr schön die Probleme im deutschen Steuerrecht. Und für Erben ist Deutschland nach wie vor noch eine Steueroase. Und
okay.
Das war mir jetzt auch nicht so bewusst. Und es gibt einen ziemlich hohen Schenkungsfreibetrag bis 500.000 Euro für Ehegatten und eingetragene homosexuelle Partnerschaften. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt.
Okay.
Zusätzlich kommt ein Versorgungsfreibetrag von 256.000 Euro hinzu.
Halt, ganz kurz. Also ich könnte meiner Frau praktisch 756.000 Euro steuerfrei vererben, korrekt?
So habe ich das verstanden, ja.
Okay, gut.
So, und pro Kind gibt es dann 400.000 Euro steuerfrei. Und das heißt, die kann man dann steuerfrei schenken sozusagen. Und erst wenn es darüber geht, dann fallen die Steuern an. Und bei höheren Summen, da verlangt der Staat dann seinen Anteil. Und die Steuer beginnt dann mit 7% und steigt dann auf den Spitzensatz von 30%. Mhm. Allerdings erst bei einer Erbsumme von 26 Millionen Euro.
Okay, gut. Verstehe. Und wenn ich 26 Millionen Euro habe, dann habe ich doch jeden Fall auch das Geld für ein vernünftiges rechtliches Konstrukt, wo ich dann gar nichts mehr vererben muss, weil das in irgendeiner Stiftung oder in irgendeinem Mantel drinsteckt, der halt entsprechend gestrickt ist, sodass letztendlich ja da gar keine Schenkung oder gar kein Vererben mehr stattfindet, sondern die Ertragsströme aus diesem Vermögen dann halt umgelenkt werden.
Genau. Ja, und ich meine, die ganzen Konstrukte, die die ganzen reichen Leute dann da haben, die erarbeiten sie ja natürlich auch mit Rechtsanwälten, sodass sie möglichst wenig zahlen müssen. Mhm. Und am Ende zahlt dann halt der, der nicht so viel Macht hat und auch nicht die Kohle hat, um diese Rechtsanwälte darauf anzusetzen.
Ja gut, aber ich meine, du musst erstmal, wenn ich mir das mal hier angucke, guck mal, 500.000 für meine Frau und dreimal 400.000, warte mal, dreimal 400.000 sind 1,2 Millionen, 1,7 Millionen und dann nochmal die 256, 1,9, das sind ja knapp 2 Millionen.
Ja.
Die muss ich aber erstmal haben. Die muss ich ja erstmal haben und dann kann ich sie immer noch steuerfrei und das Volk bringen.
Naja, aber ich meine, die Freiheiten sind in Deutschland schon da.
Also in anderen, ja, klar, meine ich ja.
In anderen Ländern da sieht es anders aus.
Mhm.
Ja. Und, generell ist es so, dass Blut in jedem Fall dicker ist als Wasser. Das heißt, selbst Nichten und Neffen stehen nach dem deutschen Erbrecht über dem langjährigen Partner. Und das ist natürlich auch krass, ne?
Aber nur, wenn man nicht verheiratet ist.
Nur, wenn man nicht verheiratet ist, ja.
Okay. Mhm. Okay. Ja.
Und sie gelten dann als sonstige Empfänger einer Erbschaft oder Schenkung und sie müssen jeden Euro, der über 20.000 Euro liegt, mit 30% versteuern.
Okay, gleich der Höchststeuersatz, Bums.
Ja.
Also es geht letztlich darum, dass das Geld in der Familie bleibt.
Ja.
Also es ist ja, ja gut, ich meine, es ist von 1906, ja, das heißt, es ist 111 Jahre alt, das Gesetz.
Und es wurde aber überarbeitet. Also es wurde komplett, glaube ich, 1999 nochmal überarbeitet.
Ah, okay, gut.
Und das
gut,
ist aber der letzte Stand.
Da steckt halt einfach noch ein ganz klarer Familienbegriff in den Genen dieses Gesetzes.
Mhm, genau.
Okay, Fazit zur Erbschaftssteuer. Was würdest du sagen? Du hast es ja recherchiert.
Also grundsätzlich ist es ja so, es gibt ja noch diverse Besonderheiten. Die wollen wir jetzt nicht erläutern. Also beispielsweise beim Vererben von Grundstücken, von Immobilien oder eben auch von Unternehmen. Da gibt es nochmal Sondererbschaftssteuern und Sonderrichtlinien.
Mhm.
Also ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht erläutern. Aber Fakt ist, die Erbschaftssteuer passt in meinen Augen so gar nicht zu den anderen Steuern und ist teilweise durchaus ungerecht, ne? Weil das bleibt dann immer bei den Reichen und verteilt sich dann eben nicht.
Mhm.
Kommt nicht dem Staat zugute.
Klar. Und na gut, wie sieht's denn aber dann aus, wenn man aber sagt, ja, ich habe das mir aber jetzt erarbeitet und ich möchte, dass meine, also wie soll ich sagen, möchte, dass meine Kinder das dann weiter bekommen. Ja, das sind ja diese zwei Sichten immer da. Also wie soll ich sagen, was mich eigentlich wundert, ist eben das, ja eben, was du sagst mit Beate, ne?
Mhm.
Dieses, dass wenn du erarbeitest, musst du 42 Cent zahlen und für vererbt eben so gar nichts. Also mein Traum wäre ja eigentlich immer, dass man weder 42 Cent pro Arbeit im Euro noch diese 25 Cent auf Kapitalanlagen, sondern dass man einfach alle Einnahmen letztendlich, egal ob geerbt, erarbeitet oder ne, mit Zinsen, Dividenden, mit einem einheitlichen und deutlich niedrigeren Steuersatz dann beaufschlagt, dass man einfach sagt, welches Geld fließt mir zu, aus welcher Quelle ist egal und da erhebt der Staat dann so und so viel Steuer drauf. Das wäre eigentlich mein Traum, weil dieses ganze, wie soll ich sagen, dieses total ausdifferenzierte, es ist ja auch nicht einzusehen, warum man auf Vermögen nur 25 Cent Steuern zahlen muss, ja, und auf das Erarbeitete so viel, da sind wir ja dann gleich, deshalb sagte ich ja am Anfang, ne, politisch brisant, ja. In der ganzen politischen Diskussion, wieso ist Geistesarbeit, Händearbeit, warum ist Arbeit so hoch besteuert und die anderen Sachen so wenig besteuert?
Mhm. Ja, aber generell bin ich da ganz bei dir. Man sollte da durchaus eine einheitliche Lösung finden. Aber bis es soweit ist, wird, glaube ich, noch viel Geld vererbt werden, ne?
Na, da sind wir schon lange tot, bis das passiert.
Ja, und
Also.
generell ist es ja so, du zahlst ja, wenn es ganz doof läuft, ständig Steuern. Das heißt, du arbeitest, verdienst Geld, zahlst darauf Steuern, dann legst es an, dann zahlst du darauf
Ja.
Steuern, dann vererbst es und wenn du nicht verheiratet bist, dann zahlst du da nochmal drauf Steuern.
Eben.
Das ist ein bisschen zu viel, finde ich.
Ja, eben. Das ist halt dann diese, was ja auch öfters gesagt wird, ne? Klar, nur gut. Und aus deinem versteuerten Geld, ja, gehst du zum Kaufmann, kaufst dir ein Brot, zahlst schon wieder Mehrwertsteuer. Also, das ist halt, du entgehst denen halt nicht den Steuern. Aber irgendwie, also, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass das Thema Erbschaftssteuer ist wirklich schwierig
Ja.
und muss ich auch sagen, vielleicht auch nicht jetzt in einer Blockfolge von 30 Minuten zu klären oder auch nur wirklich zu skizzieren, was da alles dahinter steckt. Ja, ist ja auch eine Frage, wie ich die Rolle des Staates sehe und all die ganzen Geschichten. Ich glaube, was man mitnehmen sollte, wäre vielleicht, wenn man erbt, erstmal nichts tun. Erste Station Tagesgeld, beziehungsweise erstmal wirklich sichten, was man da geerbt hat, wenn es jetzt eben Aktien sind, wenn es eben Wertpapiere sind oder auch bei Immobilien. Und dann erst entscheiden, was man tut und sich eben, genau wie es dir ja passiert ist, sich auf keinen Fall von irgendwelchen Profis, von irgendwelchen Verkäufern da beschwatzen lassen, die womöglich die eigene labile Situation dann in dem Trauerfall auch ausnutzen und einem versuchen, eben dann alle möglichen provisionsträchtigen Sachen aufzuschwatzen. Dass also in diesem Falle wirklich eben nichts tun, das Beste ist oder erst nichts tun und dann bedächtiges voranschreiten und dass man sich erst wirklich gründlich informiert, weil Rendite entgeht einem da nicht, ja, und lass halt eben die 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto liegen oder lass halt die 100.000 dann in Aktien da sein. Klar, wenn man so wie du und dein Onkel das auseinander haben will, dann teilt man das eben aus diesen Gründen, ist vielleicht einfach nicht schlecht und legt es sich halt dann aufs Tagesgeldkonto. Oder wenn man halt feststellt, dass da irgendwelche Fonds sind mit horrenden Gebühren, die schlecht performen, gut, dann mag man auch die Notbremse ziehen. Aber letztendlich, ja, langsames Vorangehen, Tagesgeldkonto, Ruhe bewahren oder hier, wie heißt es da immer, per Anhalter durch die Galaxis, keine Panik. Das ist ja eigentlich die, denke ich, die Quintessenz dieser ganzen Geschichte, wenn man unverhofft zu einer ganzen Menge Geld kommt, woher sie auch kommen mag. Und dass man, ja, wenn es halt möglich ist, denke ich auch, aber da kommen wir nun mit einem anderen Problem hier auf die Schliche, den Nerz dann doch eher nach innen und nicht nach außen trägt, weil man, ja, doch, wie du ja selber sagst, dann auch sehr viele Leute kommen, dann auf einmal, die was das haben wollen. Und wie soll ich sagen, vielleicht lebt es sich doch einfacher und ruhiger und schöner als der unerkannt wohlhabende, sozusagen the Millionaire next door, doch eben einfacher ist, als wenn allgemein bekannt ist, dass man ein Großerbe ist.
Ja, also die Schmarotzer, die kommen unweigerlich. Da muss man sich auch vorhüten. Nicht nur vor den Bankverkäufern oder sonstigen Leuten, die es gut mit einem meinen und dann halt gute Vorschläge dann auch haben. Ja.
Ja, bloß nicht.
Aber generell kann ich sagen, wen das Thema über diese halbe Stunde hinaus jetzt noch interessiert, der kann ja gern mal in das Buch reinschauen. Es liest sich sehr gut. Das ist jetzt kein dröges Sachbuch, sondern das ist sehr lebendig geschrieben. Mir hat es sehr gut gefallen und vielleicht nimmt der ein oder andere ja da auch noch mal so ein paar Anregungen mit, wie er dann vorgeht.
Ja,
Genau, damit
gut.
sind wir dann am Ende, ne?
Ja, würde ich sagen, dann wollen wir doch mal hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr noch lange nichts zu erben habt, dass die euch etwas geben könnten, hoffentlich noch lange leben.
Ja.
Aber wenn es zum Erbfall kommt, dann handelt weise.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt, Albert. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
Ciao.